Inforadio Podcast.
Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns, dichtete Rainer Maria Rilke. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute aus dem Krematorium Berlin Baumschulenweg. Mit einem Thema, das in diese Zeit des Novembers passt. Wir sprechen über das Totengedenken in einer multikulturellen Stadt, über die Fülle von Bestattungsformen, über Individualisierung und Fortbestand von Traditionen. Und wir fragen, wie viel Konsens darüber braucht eine Gesellschaft, wie viel Konsens wollen wir erreichen? Wir sind zu Gast beim Landesbetrieb Krematorium Berlin. Der unterhält zwei Einrichtungen in Ruhleben und hier in Treptow, in denen sowohl die Trauerfeiern ausgerichtet werden können, als auch der technische Vorgang der Kremierung vollzogen wird. Hier sind wir in einem lichten, modernen Bau, vom Architekten des Bundeskanzleramtes Axel Schultes und seinem Team mit einer großen Säulenhalle in der Mitte gestaltet. Über das Totengedenken, unsere Scheu, unsere Ignoranz, aber auch unseren neuen Einfallsreichtum möchte ich heute sprechen. Mit Pater Rüdiger Brunner von der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist in Berlin-Charlottenburg. Richtig. Mit Antje Kahl, Institut für Soziologie an der Technischen Universität Berlin, dort im Forschungsprojekt Tod und toter Körper. Mit dem Journalisten Thorsten Körner, Autor des gerade erschienenen Buches Probeliegen, Geschichten vom Tod. Und mit Fabian Lenzen, Inhaber Klutbestattungen Berlin-Schöneberg. Er ist Sprecher der Bestatterinnung Berlin-Brandenburg. Täuscht der Eindruck oder haben wir nach Jahren einer gewissen Distanz zu Tod und Totengedenken in unserer Gesellschaft gerade eine neue, intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema? Was war das Ergebnis Ihrer Recherche, Thorsten Körner?
Schwer zu sagen. Was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, dass es eine Reihe von Publikationen zu dem Thema Tod und Sterben gibt. Wohin man im Fernsehen sieht, wird gestorben. Oft zu Unterhaltungszwecken, was etwas ganz anderes darstellt als das Thema oder die Beschäftigung mit dem Thema, wie wir das jetzt hier tun. Ich glaube schon, dass eine verstärkte Konjunktur oder Ausdifferenzierung des Themas zu beobachten ist. Aber wie intensiv, wie nachhaltig, wie sehr das unsere Gesellschaft verändern kann, also das wage ich mir nicht als Urteil anzumaßen.
Antje Kahl, ich sagte es, Tod und toter Körper zur Veränderung des Umgangs mit dem Tod in der gegenwärtigen Gesellschaft, heißt das Forschungsprojekt. Sie haben zum Verhältnis von Religion und Tod Ihre Diplomarbeit geschrieben. Sie arbeiten in Ihrer Dissertation an dem Thema das Unternehmen Bestattung. Was merken Sie, was verändert sich gerade?
Ich würde auch sagen, dass sich eine ganze Menge verändert, vor allem auf der medialen Ebene. Also ich glaube, dass sehr viel berichtet wird, dass, wie eben ja auch schon gesagt wurde, dass man Tod und Sterben ständig im Fernsehen zu sehen bekommt mittlerweile, auch tatsächlich was die toten Körper anbelangt. Auch das ist etwas, was zunehmend sichtbarer wird. Denken wir an Gunther von Hagens, die Körperweltenausstellung, die ganzen Darstellungen in diesen neuen Krimiserien, CSI zum Beispiel, wo tatsächlich also pathologische Prozeduren gezeigt wurden, die vor 10 Jahren im Fernsehen undenkbar gewesen wären. Ich glaube, dass sehr viel sichtbar wird. Würde allerdings auch sagen, inwiefern das tatsächlich auf der praktischen Ebene beim Einzelnen zu Veränderungen führt, können wir im Moment tatsächlich noch nicht sagen.
Rüdiger Brunner, wenn wir eben von Frau Kahl gehört haben, vielleicht sind diese Veränderungen, die wir feststellen, eher ein mediales Phänomen. Vielleicht sind auch viele Menschen im Umgang mit Tod und Totengedenken doch konservativer, als wir manchmal meinen. Was sind Ihre Erfahrungen, sagen wir mal, in einem gut bürgerlichen Umfeld, wie es Westend ist?
Ich glaube auch, dass es sehr häufiger in den Medien vorkommt. das Phänomen Sterben und Tod und Tode zu sehen sind. Aber gerade was in den Medien so über die Leute hereinbricht, das ist dann immer der Tod der anderen, aber nicht mein eigener. Also mich betrifft es ja nicht. Das ist das eine, was ich für sehr nachteilig halte, weil es eben auch eine Flucht, eine Verdrängung darstellt. Das andere, glaube ich sehr wohl, dass das Sterben und die Behandlung des Themas Tod wieder mehr Raum gewinnt in uns, und zwar gerade durch die multikulturelle Bevölkerung Berlins. Ein Beispiel: Wir beobachten, wie Menschen sehr häufig und fast in Scharen zu den Moschees strömen, unter anderem dort auch für und mit ihren Toten beten. Und das lässt uns Christen oder Andersgläubige wieder sagen, ach, dann ist da ja doch was dran. Insofern gewinnt das Thema wieder an Publizität und Bedeutung.
Fabian Lenzen müsste das ja jetzt in seinem Alltagsgeschäft als Bestatter spüren, dass möglicherweise mehr Menschen zu ihm kommen, die sagen, ich will für meine eigene Beisetzung vorsorgen, als das früher der Fall war, oder dass Menschen intensiver mit ihnen darüber sprechen, wie so etwas gestaltet werden soll. Wie ist das im Verlaufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, denn Sie gehören ja zu, wie viele Bestatter, zu einem Traditionsunternehmen, das über Generationen weitergetragen wurde?
Nun, ich glaube, es gibt aktuell, so ist zumindest mein Eindruck, eigentlich eine Schere, die auseinandergeht zwischen zum einen einer Richtung, die nach wie vor besteht und auf hohem Niveau, allerdings vielleicht nicht mehr wächst, die in eine Richtung geht, das eher Verdrängung heißt. Ich sage mal Thema anonyme Bestattung, ohne Trauerfeier, Ähnliches, also möglichst wenig zu tun, wo eben das Thema dann auch verdrängt wird. Und gleichzeitig merken wir aber zunehmend auch eine Individualisierung, also als sozusagen eine Gegengruppe, wenn man möchte, wo dann gar nicht unbedingt aufwendiger, aber eben wesentlich individualisierter getrauert wird, mit dem Thema umgegangen wird, im Zuge der Trauerfeier und auch der Grabgestaltung und Ähnliches auf die Persönlichkeit des Verstorbenen versucht wird einzugehen. Das Thema Vorsorge, was Sie ansprechen, ist sicherlich etwas, was es schon immer gegeben hat, was auch nach wie vor vielleicht an Intensität zunimmt. Aber ich glaube nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man sich mehr damit auseinandersetzt, sondern eigentlich immer noch ausgelöst durch den Wegfall des Sterbegeldes und den Umstand, dass eben anders als früher nicht mehr für die Bestattung automatisch durch die Krankenkasse vorgesorgt ist, sondern dass man eben jetzt beginnen muss, sich selber, wenn man denn sozusagen dafür Vorsorge treiben will, damit zu befassen und eine Lösung dafür zu finden.
Der Wegfall des Sterbegeldes war 2004. Eben ist das Stichwort eine stärkere Individualisierung gefallen. Das wüsste ich gerne aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben in der Forschung, journalistisch, auch als Geistlicher. Wie stark geht es wirklich um ein individuelles, unverkennbares Abschiednehmen? Und wie weit sind auch da Moden oder vielleicht doch längerfristig tiefer gehende Strukturen am Werk?
Also ich glaube, dass was ich erlebt habe, was ich erfahren habe, dass die Individualisierung der Gesellschaft gleichzeitig einhergeht mit der Säkularisierung der Gesellschaft, nicht heißt, dass die Gesellschaft weniger spirituell wäre oder dass die Leute sich weniger Gedanken um das Leben nach dem Tode oder auch das Leben im Leben machen. Und dass Menschen mehr, Herr Lenzen hat das angesprochen, in bestimmten Kreisen, vielleicht sind es bestimmte Schichten auch, sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, die dann wirklich sich intensiv damit beschäftigen, wie will ich aus dem Leben gehen, oder die Angehörigen des Sterbenden, wie will ich diese Beerdigungsfeier oder dieses Totengedenken gestalten. Das wird, glaube ich, individueller, das wird bunter. Ich glaube aber auch, dass die einzelnen Berufsgruppen erkennen müssen, also die Bestatter, alle anderen, die damit befasst sind, dass es in diesen Schichten einen großen Wunsch gibt, das bunter zu machen. Also ich meine jetzt nicht bunter im Sinne von Farben, sondern im Sinne von lebendiger, auf den Einzelnen individueller zugeschnitten, auf das Leben des Verstorbenen mehr einzugehen, was ja vielfach in den vergangenen Jahrzehnten doch behindert wurde, sei es durch Friedhofsordnung, sei es durch Verwaltungsvorschriften, sei es durch bestimmte kulturelle Praktiken. Und ich glaube, dass die nach und nach ja, aufweichen, dass da Grenzen verschoben werden und dass dieses Individualisierungsglück oder der Wunsch danach, eine eigene Identität zu finden, auch diese Gesetze, diese, sage ich mal, schwarzen Gesetze oder diese lange bestehenden Gesetze anfängt, so ein bisschen zu benagen und aufzuweichen und Leute sich auch im Leben für ihren eigenen Tod anfangen zu interessieren.
Also ich würde insofern kurz anschließen und die andere Seite nochmal betonen. Also natürlich kann man feststellen, dass Menschen individueller sein wollen. Aber ich glaube, was gerade bei der Bestattung relevant ist, ist, dass es auch einen Zwang zur Entscheidung gibt. Bestattung ist eben kein eindeutig feststehender gesellschaftlicher Ritus mehr. Selbst die Bedeutung der Bestattung steht nicht mehr zweifelsfrei fest. Die Leute müssen sich entsprechend überlegen, was möchte ich hier eigentlich an der Stelle? Also so wie es früher war, dass eindeutig klar war, so und so hat eine Bestattung abzulaufen. Und da gibt es auch gar keine Frage. Das gibt es eben nicht mehr. Und deswegen müssen die Leute auch Entscheidungen treffen. Sie müssen sich damit mehr oder weniger auseinandersetzen. Dann eben auch eigene Präferenzen zum Ausdruck bringen. Selbst wenn sie bis zu dem Moment, wo sie dann tatsächlich beim Bestatter sitzen, auch gar nicht vorher wussten, dass sie da vielleicht eigene Präferenzen haben.
Ja, ich gebe beiden recht. Und das entspricht auch ungefähr meiner Beobachtung. Es kommen also sehr wohl Leute nach der Trauerfeier, nach der Bestattungsfeier zu mir und geben mir folgendes Feedback. Ach, es war ja gar nicht so schlimm. Und zweitens, Sie haben das so schön persönlich gemacht. Und da höre ich mehr heraus, so individuell. Also auf unsere Familie, auf die versammelte Gemeinde abgehoben und auf den Verstorbenen. Sehr wohl schätzen die Individualität einer Trauerfeier, einer Ansprache oder wie es dann auch sich gestaltet, dass sie häufig ein fertiges Paket, Herr Lenzen, kaufen, liegt auch an den Kosten. Es gibt kein Sterbegeld mehr. Die Leute müssen wirklich, gerade was eine Bestattung anbetrifft, ihre drei Kröten zusammenhalten. Deswegen wollte ich auch bei Ihnen noch mal einhaken, Herr Lenzen. Ich glaube nicht, dass die Leute weniger Individualität wollen und deswegen anonymer die Bestattung vornehmen, sondern weil sie billiger ist. Aber da würde ich gerne Ihre Kompetenz hören.
Also in der Tat ist das sicherlich ein Aspekt, den man nicht ganz außer Acht lassen darf. Wobei man natürlich in der Tat sagen muss, dass diese Paketlösungen, wie man es dann teilweise nennt, wie Sie gerade ansprechen, keineswegs immer die günstigere Variante sind unterm Strich. Und ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass eine Individualisierung der Trauerfeier, wenn man sie denn haben möchte, nicht zwangsläufig auch dazu führen muss, dass sie deswegen teurer sein muss. Aber gerade wenn zum Beispiel, und das kann ja auch durchaus ein Ausdruck von Trauerarbeit sein, die Angehörigen viel selber mitwirken an der Gestaltung der Trauerfeier, sei es in Form der Blumen oder der Auswahl der Musikstücke oder vielleicht durch einen persönlichen Nachruf, den Sie sprechen, dann sind das eigentlich Dinge, die die Kosten nicht signifikant verändern, gleichzeitig aber schon aus meiner Sicht Ausdruck von Individualität sind.
Was ich daran höre, ist, viele Dinge, die vielleicht noch vor 2-3 Generationen selbstverständlich waren, weil es große Familien gab, auch wegen geringerer Mobilität mehrere Generationen zusammenlebten, müssen im Grunde neu gelernt werden und das in einer speziellen Situation. Wir werden das Thema gleich fortsetzen. Vorher machen wir ganz kurz aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus dem Krematorium Berlin-Baumschulenweg. Sie hören es, ein wenig hallig ist die Akustik. Ich schaue hier aus einer der drei Trauerräume hinaus in die große Mittelhalle, dort mit großen Säulen. Es gibt da natürlich eine Menge Zitate auch an abendländische Architekturgeschichte und das heißt immer auch an abendländische Religions- und Kulturgeschichte. Eben waren wir bei einem Punkt, bei dem anonymen Grab. Wenn ich hier auf der anderen Seite der Straße mir anschaue, dort sind anonyme Gräber. Und interessanterweise gibt es in einem Kreisrund Platz, um Blumen niederzulegen. Und diese Plätze sind fast alle benutzt. Das heißt, offensichtlich gibt es bei Angehörigen dann doch auch wieder ein Bedürfnis, bei aller Anonymität an einen Ort zu kommen.
Auch die anonyme Bestattung ist wahrscheinlich sehr viel pluraler, als man das unter dem Label anonyme Bestattung gemeinhin fasst. Und ich glaube auch, dass auch die anonyme Bestattung tatsächlich das Ergebnis einer bewussten Entscheidung sein kann. Ich glaube nicht, dass man es automatisch parallel setzen kann mit Verdrängung, als würden es nur Leute wählen, die sich mit Sterben und Tod eben gar nicht auseinandersetzen wollen, sondern ich glaube auch, dass es viele Leute gibt, die das als bewusste Entscheidung treffen, aus welchen Gründen dann auch immer, ob das Kostenfragen sind, ob das die fehlenden Angehörigen sind, ob das die Angehörigen sind, die weit weg wohnen oder ob es tatsächlich der individuelle Wunsch ist, eben kein Grab zu haben, eben keinen Grabstein zu haben oder keinen Ort, zu dem Leute gehen können. Das könnte ja theoretisch auch möglich sein.
Also natürlich die Existenz dieser anonymen Bestattungen ist ja etwas, was auch ein extremes Auskommen sozusagen aus der Friedhofsreformbewegung ist, wenn man so will, sozusagen der Vereinheitlichung der Grabstellen bis hin eben sozusagen zur Abwesenheit von Architektur und Kennzeichnung. Ich mache aber selber im Gespräch eben sehr oft die Erfahrung, dass es in seltenen Fällen zwar tatsächlich so ist, dass es gewünscht wird, damit man eben keinen Ort zum Trauern hat oder wo man hingehen kann, dass es aber wirklich Ausnahmefälle sind. Und wenn man darauf hinweist, dass es eben auch Alternativen, zum Beispiel eben auch pflegefreie Alternativen gibt, denn gerade bei der anonymen Grabstelle ist das ja oft ein Argument, dass man sagt, die Familie wohnt nicht am Ort der Bestattung, kann sich um eine Grabstelle nicht kümmern und ähnliches. Wenn man aber darauf hinweist, dass es eben auch andere Arten von Grabstellen gibt, die eben pflegefrei sind, wie zum Beispiel Urnenwandfächer oder Gemeindestellen oder ähnliches, dann merkt man oft, und wenn man dann auch noch darauf hinweist, dass das gar nicht teurer ist, sondern im Gegenteil die anonyme Stelle unterm Rasen eigentlich gar nicht so besonders preisgünstig ist, weil man ja die Pflege für 20 Jahre Ruhezeit mitbezahlt, dann stellt man eben sehr oft fest, dass die Angehörigen das sehr dankbar aufnehmen und dann eben doch eine andere Alternative wählen. Insofern ist die bewusste Entscheidung sozusagen, ich möchte gerne eine Stelle haben, von der niemand weiß, wo es ist. Das gibt es, gar keine Frage, aber es ist doch eher die Ausnahme.
Da haben Sie mir eben auch ein Licht aufgesteckt, Herr Lenzen, dass nämlich auch pflegefreie, ich finde das Wort so interessant, pflegefreie Grabstätten es gibt, die sogar noch billiger wären als diese anonymen auf der Wiese. Das lässt mich nachdenken. Denn ich höre von kranken Menschen, die merken, wir sind alt und wahrscheinlich wird es bald soweit sein, höre ich oft andere Argumente, warum sie die Anonymität bevorzugen, um nicht zur Last zu fallen. Und da beobachte ich eben insgesamt in unserer Lebenskultur, in unseren Lebensweisen eine Veränderung, was vielleicht mit diesen ach so kleinen Familien auch zu tun hat, die Sie erwähnten. Wir möchten niemandem zur Last fallen, nicht in der Pflege, während ich krank bin und auch nicht danach. Warum nicht? Habe ich nicht das Recht, auch mal bedient zu werden, mich bedienen zu lassen, mich pflegen zu lassen, auch meine Grabstätte pflegen zu lassen? Da sind Menschen heutzutage so bescheiden geworden und treten so weit zurück, die doch vorher immer die großen Macher waren. Sie haben das Heft in der Hand gehabt, Sie haben den Haushalt, die Firma geschmissen und jetzt plötzlich abhängig zu werden, wäre ein zu großer Schritt.
Ich habe die Erfahrung gemacht beim Schreiben des Buches, dass viele Menschen, viele Angehörige, die Tote hatten in ihren Familien, später traurig waren, weil sie keinen Ort hatten, wohin sie gehen können, wo sie ihre Trauer verarbeiten können. Ein anonymes Begräbnis kann ja ganz verschiedenartig aussehen, ob ich meine Asche in der Nordsee verstreuen lasse oder in einem Friedwald. Für mich braucht Trauern immer einen Ort. Der Ort muss nicht an einen Friedhof gebunden sein, aber es braucht einen Ort. Es braucht keinen Grabstein, aber es braucht einen Ort, der was mit dieser Lebensgeschichte dieses verstorbenen Menschen zu tun hat. Und in idealtypischer Weise würde ich sagen, verständigen sich die Lebenden und die Sterbenden darüber, wie das zu sein hat. Dieses, ich möchte niemandem zur Last fallen. es kommt ja doch keiner, der mein Grab pflegt. Wenn man sich bei Lebzeiten schon anonymisiert im Hinblick auf den Tod, dann macht man sich im Leben, finde ich, schon klein. Man löscht sich bei Lebzeiten schon aus und man raubt ja den Angehörigen die Chance, den eigenen Trauerprozess zu gestalten. Denn das gehört ja auch dazu. Meine Mutter sagt auch, ich möchte irgendwie anonym verscharrt werden oder verbuddelt werden und wählt dann auch ganz besonders irgendwelche abfälligen Worte, glaube ich, vielleicht auch, um dieser Angst vor dem Sterben oder dem Trauern auszuweichen oder sozusagen uns das Gefühl zu geben, ihr braucht da nicht traurig zu sein. Aber ich glaube, das ist eine Flucht vor dem Thema Tod und eine Flucht vor dem Trauerprozess. Und der gehört ja ganz uns, den Lebenden. Und darüber müssten dann auch die Sterbenden, und das sind wir auch wir, so munter wir hier noch auf dem Podium sitzen, aber das kann schneller gehen, als wir denken, darüber sollten wir uns auch Gedanken machen.
Zumal Sie in Ihrem Buch ja unter anderem auch beschreiben, Thorsten Körner, die merkwürdige Situation angesichts von 7 Milliarden Menschen, angesichts einer Großstadt, wie es Berlin ist, dass die Lücke, die wir selber hinterlassen, schneller geschlossen ist, als uns manchmal lieb ist. Und das möglicherweise dann sogar eher dazu führt, dass man sagt, dann will ich lieber, dass die Lücke gar nicht mehr entsteht. Also ein ganz merkwürdiges persönliches Verhältnis. Fabian Lenzen.
Ja, ich würde gerne auf diese Frage des Zulastfallens nochmal eingehen, weil das in der Tat ein Punkt ist, den ich, da kann ich Sie nur absolut unterstützen, auch häufig feststelle. Ein Pfarrer in Schöneberg hat mal zu mir gesagt, es ist eine völlig unzulässige Geringschätzung der eigenen Person, wenn man das sagt. Kümmert euch nicht darum und es soll alles ganz klein und so weiter. Und da sind wir auch im Thema Vorsorge, wir haben es vorhin kurz angesprochen, immer wieder damit konfrontiert, dass Menschen, die bei uns Vorsorge machen, sagen, sie möchten gerne eben dann anonym bestattet werden, weil sie niemandem zur Last fallen wollen. Und wenn man dann mit diesen Menschen spricht und sagt oder fragt, ob sie sich mit der Familie mal darüber unterhalten haben, ob denn die Familie das überhaupt als zur Last fallen begreift, dann stellt man oft fest, dass diejenigen, die dort vorsorgen, das überhaupt nicht getan haben, sondern da wie selbstverständlich von ausgehen, dass es wohl eine Last sein muss. Nicht selten kommen dann diese Leute nochmal zu uns zurück und sagen, ja, ich habe jetzt doch nochmal mit den Kindern gesprochen und die haben gesagt, sie möchten doch gerne eine Grabstelle haben, die sie pflegen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dort eben auch in den Familien miteinander darüber spricht.
Aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt, an dem wir jetzt sind. Wir sprechen sehr intensiv über die Angehörigen, über Trauerarbeit im ganzen Bereich von Totengedenken. Da hat sich ja offensichtlich im Laufe der Jahrhunderte auch etwas verändert, weil wenn ich in die Kulturgeschichte zurückgehe, dann ist die Beisetzung ursprünglich in erster Linie für den Toten gewesen und für seinen Übergang in ein Jenseits, wie man es sich vorstellte. Und es ging eher darum, ihm dabei zu helfen, bis hin zur Tatsache, dass man beispielsweise mit Seelenmessen auch dafür sorgt, dass er da ankommt, wo er ankommen soll. Hat sich da einfach unsere Blickrichtung gänzlich von dem Toten, der dann mehr oder minder eine Art Ding wird, zu den Lebenden umgedreht? Antje Karl, Rüdiger Brunner, die anderen werden sicherlich auch was dazu sagen. Ja.
Also aus soziologischer Perspektive muss man da ganz klar sagen, diesen Fokuswandel gibt es ganz sicherlich, weil der Bestattungsritus ursprünglich als Übergang des Verstorbenen vom Diesseits ins Jenseits, der eben rituell gewährleistet werden sollte auf sehr korrekte Art und Weise. Deswegen sind Bestattungsriten ja auch so rigide ursprünglich, weil da eben nichts schiefgehen durfte bei diesem Übergang. Das haben wir heute sicherlich nicht mehr, also gerade im Zuge von Säkularisierungstendenzen, die ja auch schon genannt worden sind, einem abnehmenden Jenseitsglauben kann dieser Ritus so nicht mehr funktionieren. Und in dem Moment, wo der Tote eben nicht mehr ordnungsgemäß im Jenseits ankommen muss, spielen natürlich die Angehörigen eine wesentlichere Rolle, als das in früheren Zeiten der Fall war, obwohl auch in früheren Bestattungsräten die Angehörigen und ihr Statuswandel sehr wohl auch eine Rolle gespielt haben. Was ich dabei aber noch relevant finde, ist die ganze Frage der Individualisierung der Bestattung, dass man sich da auch fragen muss, wer ist eigentlich das Individuum und um das es da gehen soll, weil offensichtlich ist es ja ein Aushandlungsprozess zwischen sich nahestehenden Menschen.
Ich lasse das so einen schönen Spruch, ich hoffe, ich kriege ihn so ungefähr zusammen. Sterben tue ich alleine, aber weiterleben müssen die anderen. Damit haben wir die beiden Gruppen im Blick. Dass sich da theologisch einiges getan hat, ganz genau richtig. Wir haben also nicht mehr die Angst, dass der arme Tote nicht bei Gott ankommt, weil irgendein kleiner ritueller Fehler oder etwas oberflächliche Zeremonie gelaufen sei. So ist Gott nicht, dass der dir genau auf den Buchstaben schaut. Sondern tatsächlich, es hat sich da auch in der offiziellen Totenliturgie, hat sich da vieles hin verändert und verschoben auf die Angehörigen hin. Dass die einen Trost erfahren, dass die nicht jetzt dastehen mit einer Lücke oder, Entschuldigung, wie Sie eben sagten, mit einem Ding. Das möchte ich nicht gerne, so unwidersprochen, Sie haben es in Anführungszeichen gesetzt. Genau. Dass der Tote nicht nur eine Lücke hinterlässt oder zu einem Ding degradiert wird, sondern weiterhin eine große Ehrfurcht und einen großen Respekt verdient. Das bringe ich manchmal ins Wort bei so Trauerfeiern, wenn ich beobachte, wie schön, wie ästhetisch schön auch so ein Sarg geschmückt ist. Mit Blumen. Wie viele Blumen, schöne Blumengestecke, hohe floristische Kunst die Leute bringen, weil sie diesen Verstorbenen weiterhin respektieren als einen Menschen. Oder wie sie sich kleiden, die Trauergemeinde. Wie sie kommen und tausend von Kilometern und Flugstunden sich leisten, um dabei zu sein, um diesen auch toten Menschen die Ehre zu erweisen. Da hat sich tatsächlich vieles verschoben und ich meine zu Recht.
Aber da würde ich noch mal gerne anknüpfen, Herr Brunner. Meinen Sie, dass es sich verschoben hat zum Guten oder zum Schlechten? Denn meine Erfahrung jetzt bei den Recherchen zum Buch war, dass wir immer noch, also in unseren Industriegesellschaften zumindest, die Toten, sobald sie tot sind, möglichst schnell aus unserem Blickfeld entfernen. Dass sie in den Pathologien sind, das sind immer in den Krankenhäusern die abgeschiedensten Orte. Die Toten werden sofort aus dem Stadtbild, aus den Wohnungen sofort expediert. Ich habe einen Palliativmediziner begleitet, einmal bei seinen Fahrten durch die Stadt, und der hat mir gesagt, er hat etwa 5000 Mal einen Totenschein ausgestellt. Und fast bei allen war zu beobachten, bei allen Toten und den Familien, auf die er dann traf, dass es eine unglaubliche Angst vor den Toten, den Leichen gibt. Und dass die dann teilweise zu ihm sagen, mach bloß schnell die Tür zu, ich kann nicht nochmal in dieses Zimmer gehen. Und das ist eine ganz, ganz große Schockstarre im Grunde genommen vor den Leichen herrscht. Und für mich hieße ein anderes Trauern oder ein würdevolleres Trauern schon Beginn, dass man den Toten, den Leichen, nicht ihre gesamte soziale Existenz, die sie ja bis zum letzten Atemzug gerade noch hatten, raubt, indem man sie auf einmal als Ding betrachtet, sondern dass man bei ihnen bleibt, dass man sie vielleicht auch hier in der Großstadt erstmal in der Wohnung lässt, dass man ihnen auch ihnen noch, also ich bin kein gläubiger Mensch, aber warum soll man ihnen nicht auch Zeit geben, Abschied zu nehmen von der Wohnung, in der sie 30 Jahre gelebt haben? Also ich finde, Trauerarbeit fängt für mich schon damit an, wie ich mit den Toten umgehe. Und das wäre für mich ein wichtiger Aspekt des Trauerns, bei den Leichen bleiben, innehalten. Trauern ist für mich auch eine Chance, innezuhalten und aus dem Betrieb, aus diesem rasenden Betrieb, in dem wir uns befinden, ein Stück weit auszusteigen und ein kleines Ausrufezeichen in unserem Alltag zu setzen.
Ich glaube, im ländlichen Raum ist das ohnehin nicht so stark, wie wir es hier in der Stadt wahrnehmen. Aber auch in der Stadt nimmt das zu, sozusagen die Frage des Abschiednehmens am offenen Sarg oder auch eben des Abschiednehmens zu Hause. Die Gesetzeslage erlaubt es ja auch bis zu 36 Stunden. Sofern es nicht eine Beschlagnahme durch die Polizei ist, kann der Verstorbene zu Hause verbleiben. Und ebenso kommt, glaube ich, auch deutlich vermehrt vor, im Gegensatz zu früher, dass eben der Wunsch besteht, nochmal am offenen Sarg, sei es im Krematorium oder sei es beim Bestatter oder sei es auf dem Friedhof, dann Abschied zu nehmen im engsten Familienkreise oder vereinzelte, haben wir das jetzt auch schon festgestellt, eben im Kreise der ganzen Trauergemeinde, dass man eben wirklich nochmal die Möglichkeit hat, den Verstorbenen auch zu sehen und als Mensch wahrzunehmen.
Ich sah auf einem schönen Stein, ich meine, es sei auf dem Friedhof Ruhleben gewesen, sah ich diesen Spruch, die Kultur oder Unkultur eines Volkes erkennt man an der Behandlung seiner Toten. Das ist, glaube ich, der Punkt, den Sie angesprochen haben, Herr Körner. Ich gebe Ihnen da total recht, dass da eine Beziehung besteht. Ob das jetzt, weil Sie da gefragt haben, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das liegt dann allerdings daran, wie ich meine Beziehung zu dem Verstorbenen gepflegt habe und wie weit ich mit dem Begriff Jenseits oder Himmel oder Gott etwas anfangen kann. Allerdings, und da möchte ich später gut noch schlecht sagen, da respektiere ich.
Aber da, Rüdiger Bonner, stehen Sie natürlich auch als katholischer Geistlicher in einer extremen Konkurrenz von Sinnangeboten.
Richtig.
Und wir haben eben von Frau Kahl ja gehört, ein Problem ist, es gibt nicht mehr die gefassten Rituale. Ich muss sozusagen selber schultern, entweder als derjenige, der sich für die eigene Beerdigung Gedanken macht, wie auch als Angehöriger. Ich muss alles selber schultern, sozusagen ein individualisiertes Ritual, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, mitentwickeln. Wenn Sie in dieser Konkurrenz der Sinnangebote deutlich machen würden, da haben wir, ich werde nicht sagen das Alleinstellungsmerkmal, wie man das neudeutsch so schön sagt, aber da gibt es etwas, was wir anbieten können, weshalb es zum Beispiel auch sinnvoll ist, in eine Trauergemeinde, die vielleicht von religiös bis säkular gemischt ist, eben keinen Trauerredner, sondern einen Pfarrer einzuladen. Was würden Sie da sagen?
Also zunächst einmal sehe ich in diesen vielen Angeboten keine Konkurrenz. Im Gegenteil, eine große Chance. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Menschen gebracht, die in eine Moschee laufen und dort beten und ernsthaft beten. Das muss doch jeden anderen, ob er jetzt dem Islam oder dem Christentum zugehörig oder sonst einer Konfession zugehörig ist, zu denken geben. Genau dasselbe wie diese anderen, in ihrem Sinne Konkurrenten, mit den Toten umgehen, inspiriert mich doch, macht mich kreativ, lässt mich nachdenken. Ja, mache ich da nur einen leeren Ritus oder glaube ich selber daran? Also das ist eine sehr gute kritische Herausforderung an jeden Menschen. Insofern haben wir hier in Berlin wirklich große Chancen, menschlicher zu werden, weil wir mit unseren Toten würdiger umgehen lernen.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher gibt es noch mal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Das Forum im Inforadio heute aus dem Krematorium Berlin-Baumschulenweg in Treptow. Meine Gäste sind Pater Rüdiger Brunner von der katholischen Kirchengemeinde Heilig Geist in Berlin-Charlottenburg, Antje Kahl, Institut für Soziologie an der Technischen Universität, Thorsten Körner, Journalist und Autor des Buches Probeliegen, Geschichten vom Tod und Fabian Lenzen, der Inhaber Klutbestattungen Berlin-Schöneberg. Nur um mal die Zahlen zu nennen, im Jahr 2009 gab es 31.713 Berliner Verstorbene, 80% davon waren Urnenbestattungen. Fabian Lenzen, in den Medien sind ja bestimmte große Besonderheiten, also das Verstreuen auf einer Schweizer Almwiese und aus der Asche einen Diamant pressen für die Angehörigen. Wie groß ist eigentlich der Anteil an solchen besonderen Bestattungswünschen?
Also natürlich ist der Anteil an diesen besonderen, und Sie haben den Diamanten gerade angesprochen, verschwindend gering. Die sind natürlich für die Medien deutlich interessanter als die Stillen, die keine besondere Aufregung verbreiten. Ich bin da auch, sage ich mal, selber als Bestatter sehr zurückhaltend, solche Dinge zu empfehlen oder anzubieten, weil man natürlich schon auch immer genau gucken muss, was steckt denn dahinter. Der gerade angesprochene Diamant ist natürlich auch schon was sehr Spezielles, insbesondere deswegen, weil nur ein ganz verschwindend geringer Teil der Asche da in irgendeinem irgendwie chemischen Prozess dann zu einem Zirkonia verarbeitet wird. Also das finde ich persönlich schon einen sehr eigenartigen Vorgang, mit dem Verstorbenen umzugehen, wenn so etwas gewünscht wird. Das ist ja letztendlich der Wunsch, sozusagen einen Teil des Verstorbenen bei mir zu behalten. Zu besitzen, genau, ja. Und das ist aber im Grunde ja etwas völlig Absurdes, wenn man sich mal klar macht, was da eigentlich passiert. Man würde ja auch nicht bei einer Erdbestattung auf die Idee kommen, einen Teil des Verstorbenen irgendwie wegzunehmen und den in irgendeiner Weise zu verarbeiten und sich um den Hals zu hängen oder so. Also wollen wir es jedenfalls nicht hoffen, dass es so ist. Ich glaube, auch da wäre dann tatsächlich von gesetzlich christlicher Seite.
Gab mal eine Zeit, wo richtig Reliquienraub
getrieben wurde. In diese Richtung geht es ja fast so ein bisschen. Jede nicht? Menge. Das finde ich schon eine sehr, sehr eigenartige Tendenz. Da gibt es ja andere Möglichkeiten. Also ich sag mal, wenn jemand wirklich gerne etwas behalten möchte, dann bieten wir an, zum Beispiel eine Haarlocke abzuschneiden. Das ist dann auch tatsächlich ein physischer Bestandteil des Verstorbenen, aber es ist irgendwie nicht so martialisch, das Wegnehmen, was dann da stattfindet. Oder man macht einen Abdruck des Fingers oder Ähnliches.
Herr Lenzen, darf ich da kurz dazwischen fragen? Ja. Kann man eigentlich die Asche eines Toten auch schon ins Weltall schießen?
Es gibt auch dafür jemanden, der das anbietet. Ich bin offen gestanden überfragt, ob das tatsächlich dann auch schon mal stattgefunden hat oder ob es nur angeboten wird. Was dort angeboten wird, ist zumindest, sagen wir mal, zu einem irgendwie realistischen Preis auch wiederum nur ein ganz kleiner Teil der Asche. Ich glaube 7 Gramm. Ich habe mich mal auf dieser Webseite von dem Anbieter umgeschaut. Der bietet tatsächlich auch an, die gesamte Urne für 500.000 Euro, glaube ich, auf den Mond zu stellen. Allerdings mit dem Hinweis, dass man dann so lange warten müsse, bis es die nächste Mondexpedition gäbe.
Aber auch da geht es wie im Grunde genommen bei allen Ritualen um ein bestimmtes Zeichen handeln. Thorsten Körner hat vorhin ein wichtiges Stichwort gesagt, das ist dann in unserem Gespräch nicht weiter verfolgt worden. Er sprach von Friedhofsordnungen. Es gibt in Deutschland die Friedhofspflicht. Aber es gibt jetzt neue Formen, das sind etwa seit genau 10 Jahren, seit 2001 gibt es den Friedwald. Die Vorstellung, ich stelle mir die Urne auf den Schreibtisch, ist nicht gestattet. Wo ist denn möglicherweise Bedarf, da auch etwas zu verändern?
Mir fällt dazu eine Geschichte ein, die mir erzählt wurde, als ich an dem Buch arbeitete. Ich darf die hier, glaube ich, erzählen. Ohne dass jetzt die Gesetzeshüter gleich losfahren werden und Strafen verhängen. Ich glaube, alle in Berlin kennen die Uferfabrik, dieses bunte Kultur- und Begegnungszentrum in Tempelhof. Und da verstarb jemand, der wurde dann verbrannt, der wurde aber nicht in Deutschland verbrannt. Und da ließen sich dann die Leute von der Uferfabrik die Asche des Toten aushändigen, nahmen die mit nach Hause nach Berlin und verstreuten die dann oben auf dem Dachgarten des Uferzentrums. Das war so mit dem Verstorbenen abgesprochen. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, illegal. Aber ich würde das begrüßen, wenn derartige Ortfindung fürs Trauern oder für Aschen, für Geschichten, die zu Ende gehen, für Biografien, also wenn man sowas möglich machen könnte, mit all den gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, die wir in Deutschland sicher dazu erfinden würden.
Zunächst mal zu der inhaltlichen Frage. In der Tat, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Es ist zwar in anderen europäischen Ländern zulässig, sozusagen die Asche an die Angehörigen auszuhändigen, aber in dem Moment, wo ich sozusagen in den deutschen Rechtsraum zurück die Asche wieder einführe, findet tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit statt, die aber aufgrund des Schengen-Raums natürlich nahezu nicht kontrollierbar ist. Ich möchte aber trotzdem, wenn man so will, mich ein bisschen für die Friedhöfe in die Bresche schmeißen.
Ich glaube, die Menschen, die öfter auf Friedhöfe gehen, sind grundsätzlich die glücklicheren Menschen. Ja. Und deshalb ist das überhaupt kein Plädoyer jetzt gegen die Friedhöfe gewesen.
Auch sozusagen zu dieser Fragestellung der Aufweichung, weil man dabei oft die etwas weiter entfernten Angehörigen auslässt. Sozusagen der Wunsch, die Urne zu Hause zu haben, ja in der Regel dann von den bestattungspflichtigen, Totenfürsorgeberechtigten sozusagen geäußert und versucht wird umzusetzen. Aber den weiteren Freundeskreis, den lässt man natürlich dabei außen vor. Das heißt, ich sag mal, die Freunde vielleicht aus dem Sportverein oder aus der Kirchengemeinde oder Ähnliches werden ja nun nicht, wenn sie den Bedarf haben, am Geburtstag eine Blume aufs Grab zu legen, bei der Familie klingeln und sagen, ich möchte jetzt gerne mal bei euch aufs Kaminsims eine Blume legen. Und der andere Punkt ist natürlich der, jetzt bei dem geschilderten Fall sicherlich nicht so sehr, aber bei der Frage der Urne zu Hause, was passiert denn eine Generation oder zwei Generationen später, wenn dann jemand 4 oder 5 Urnen von Leuten erbt, die er gar nicht gekannt hat, was macht er dann damit? In Nordrhein-Westfalen, und das ist vielleicht eine Lösung, die einen, wie ich denke, vielleicht ganz gangbaren Kompromiss darstellt, besteht die Möglichkeit, nach dem Landesbestattungsgesetz den Angehörigen die Urne mit dem alsbaldigen Zweck der Bestattung auf einem Friedhof auszuhändigen. Jetzt kann man sich überlegen, was könnte jetzt alsbaldig sein. Hier besteht also die Möglichkeit, für einen gewissen Zeitraum der intensiven Trauer tatsächlich die Urne noch zu Hause zu haben, um sie dann aber tatsächlich zu einem Ort zu bringen, der eben auch für andere zugänglich ist. Und das finde ich, glaube ich, ein ganz guter Ansatz.
Aber ich möchte gleich nochmal da anknüpfen, Herr Lenzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, will das nochmal sagen, Friedhöfe sind für mich im Stadtraum ungemein wichtig. Und ich bin eher oldschool und weiß jetzt schon, dass ich gerne einen Grabstein hätte und ein Grab und auch eine Erdbestattung und weiß sogar schon den Friedhof, wo ich liegen möchte. All das weiß ich. Also ich bin da sehr ganz bei
bei Ihnen, aber die Friedhöfe müssen sich auch lebendiger machen gegenüber dem Stadtraum. Ja. Also die müssen als Schatzraum, als Raum der Kontemplation, als Meditationsraum, als Begegnungsraum zwischen den Toten und den Lebenden, müssen sie auch zeigen, was sie haben. Und da müsste man, denke ich, sich die Friedhofsordnung anschauen und überlegen, was können wir machen, um die Friedhöfe ein Stück weit offener für die Menschen zu machen und die Hürden, die möglicherweise da sind, zu beseitigen.
Ich hoffe, ich kann mich dann noch mal anbinden an den Kristall, den die Witwe trägt. Sie sagten, ein Haar wäre dann wenigstens etwas Physisches von dem Verstorbenen. Sie sagen, wir brauchten einen Friedhof, der mehr im Zentrum einer Stadt oder meines Bewusstseins, meiner Erfahrungswelt liegt. Und Sie gaben dann, Herr Asal, das Stichwort Reliquien dazu. Okay, da ist jetzt mal wieder der Christ angesprochen. Tatsächlich gab es ja da im Mittelalter noch ganz gehörige Portionen von Totenkult. Bis dahin, dass man den Schädel eines lieben Verstorbenen auf dem Schreibtisch stehen hatte. Nicht nur die Urne so ganz anonym, sondern den Schädel. Oder man hat mit den Knochen von Verstorbenen Girlanden gespannt. Man hatte Beinhäuser, die voll sind. In Italien können wir sie noch anschauen. Carpe diem, nutze den Tag. Das war nicht, um uns gruseln zu machen, nicht um uns zu erschrecken und Furcht und Angst einzujagen, sondern um den Tag zu nutzen, um das Heute und Jetzt wirklich zu gestalten und lustvoll zu leben. Interessant, wenn jetzt sowas mit einem Kristall und so weiter wieder käme, woran liegt's? Dass wir gedanklich nicht mehr in dieser Welt die Toten an uns herankommen lassen oder nicht mehr mit ihnen gemeinsam leben, weil die Gedankengänge, die Theologie es nicht mehr hergibt, die Spiritualität. Deswegen brauchen wir Gegenständliches, weil wir zusammengehören. Könnte sein. Interessante Entwicklungen.
Antikal?
Ich wollte eigentlich noch was sagen zur Frage der Gesetzgebung. Mhm. Weil ja gerade der Blick ins europäische Ausland ja auch zeigt, dass Länder mit einer etwas liberaleren Gesetzgebung, wo also zum Beispiel erlaubt ist, Urnen an Angehörige auszuhändigen, man sieht, dass es zwar erlaubt ist, aber dass natürlich nicht jeder macht das. Es wird nicht von jedem genutzt und auch in diesen Ländern geht die Bestattungskultur nicht zugrunde. Also ohne, dass ich jetzt für ein heftiges Auflösen oder Aufweichen der Bestattungsgesetzgebung plädieren würde, glaube ich doch, dass man bestimmte Freiräume schaffen sollte für Leute, die es wollen, wohl wissend, dass das natürlich nicht alle Leute sind, die das dann auch nutzen werden. Der andere Punkt, den ich an der Stelle noch sagen wollte, dass es natürlich nicht nur um die Gesetzgebung geht, sondern auch um die Bürokratie. Was Sie aber auch eben gesagt haben, dass Friedhöfe Räume sein sollen für Meditation zum Beispiel, sich öffnen sollen, auch zur Stadt hin. Das ist natürlich gerade im Bestattungsbereich ein großes Problem, also wo Existenzielles und Bürokratisches aufeinandertreffen und also Individualität innerhalb bürokratischer Strukturen gelebt werden soll. Ich glaube, das ist das eigentlich große Problem. Die Rigidität der Bestattungszeiten, die möglich sind, oder dass nur auf bestimmten Friedhöfen an bestimmten Tagen bestattet werden kann. Ich glaube, das sind die großen Probleme, die Menschen auch einschränken in der Art und Weise, wie sie Abschiede gestalten können.
Diese Öffnung der Friedhöfe zur Stadt, was ja bedeutet, das sind öffentliche Räume, an denen auch gemeinsam wahrgenommen wird, dass wir sterbliche Menschen sind. Das gelingt natürlich immer da, wo nicht sagen wir, kilometerlang nur die Stiefmütterchen angepflanzt sind, sondern wo, Sie beschreiben das, Thorsten Körner, am Beispiel des alten St. Matthäus-Friedhofs in Schöneberg, wo natürlich eine bestimmte Kultur in Grabmalen und so sichtbar ist, die uns einen langen Zeittunnel in die Vergangenheit ermöglichen. Diese Friedhofskultur, die ist natürlich auch in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, eher normaler geworden. Ändert sich auch da was, dass Leute auch sagen, ja, wir wollen auch nicht nur die Trauerveranstaltungen, sondern auch die Gräber, wie wir das vorhin gesagt haben, bunter machen? Und gibt es da nicht möglicherweise irgendwann eine Kollision, dass der eine sagt, das ist aber eine Stätte der Ruhe und der andere möchte schon so etwas wie ein Event haben?
Ich darf vielleicht da kurz drauf eingehen, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich sozusagen im Rahmen meiner Dissertation im Moment befasse. Es ist tatsächlich so, dass wir feststellen können, dass auch im Rahmen der Grabgestaltung und auch der Grabmalsgestaltung eben diese teilweise Individualisierung zu erkennen ist. Wir haben in Berlin ungefähr 40% der Beisetzungen als anonyme Beisetzungen nach wie vor. Aber wir haben trotzdem erkennbar, sagen wir mal so ab der Jahrtausendwende, auch sehr viele Grabmäler, die sehr individuell gestaltet sind. Zum Beispiel kenne ich auf einem Friedhof in Wilmersdorf, da stehen drei Pinsel als Grabstein, da stehen die Namen drauf, der offenbar Künstler gewesen ist, der Verstorbene. Etwas, was eigentlich aus den Friedhofssatzungen gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Da sind wir sozusagen wieder beim Thema Friedhofsreformbewegung, die eigentlich die Friedhofssatzungen noch bis heute beeinflusst, dahingehend, dass man eine relativ strenge Einheitlichkeit der Gräber hat, gar nicht jetzt aus irgendwelchen registriven Gedanken heraus, sondern eben aus dem Gedanken der Gleichheit im Tode heraus. Aber diese Satzungen werden offenbar mittlerweile etwas liberaler gehandhabt und teilweise, ich habe das neulich festgestellt, da hatte ich in einer Friedhofsverwaltung, weil auch jemand ein etwas individuelles Grabmal haben wollte und mich fragte, ob das denn auf dem Friedhof möglich sei, dann fragte ich nach der Gestaltungssatzung und dann sagte man mir, ja, ich weiß gar nicht, ob wir sowas noch haben. Und zu der Frage, ob man denn da sozusagen zu Konflikten mit den möglichen Grabnachbarn kommt, da lassen sich ja Möglichkeiten finden, dass man sagt, das eine Grabfeld gestaltet man eher individueller und in anderen Grabfeldern bleibe ich eben bei dieser strengen Einheitlichkeit für denjenigen, der das für das Geeignete findet. Und dadurch wird natürlich der Friedhof auch viel lebhafter und auch für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, Flanierer ein deutlich interessanterer Ort, um darüber zu gehen.
Und Konflikte mit Grabnachbarn gibt es im Grunde genommen, seit es Kulturgeschichte gibt. Also insofern muss das...
Vielleicht muss man die aber auch aushalten oder vielleicht muss man das den Grabnachbarn dann überlassen, was für ein Grabmal sie stört. Ich habe ein Steinmetz begleitet, der erzählte mir, dass an ihn mehrfach die Kundenwünsche herangetragen worden wären. Eine Frau wollte den Grabstein in Form einer Dornkartflasche, weil ihr Mann sich zu Tode getrunken hatte. Das wollte der Mann aber auch, der gestorben war. Ein anderer wollte einen Zapfhahn, weil der Kneipenwirt war. Und ich glaube, der hat seinen Zapfhahn dann nicht bekommen. Das ist dann aber durch die Friedhofsverwaltung sozusagen untersagt worden, bevor es dazu kommen konnte. Also da würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut wünschen, sozusagen das dem Raum, dem öffentlichen Raum selbst zu überlassen, was ist möglich und was ist nicht und diesen Rahmen, den wir haben. Also es geht immer darum, Wünsche und Rahmen miteinander ins Spiel zu bringen, produktiv sozusagen den Rahmen ein bisschen liberaler zu fassen.
Kitsch und das Recht auf schlechter Geschmack ist durchaus mit Tod kulturgeschichtlich auch immer eng verknüpft und darf auch sein. Rüdiger Brunner.
Den Schluss darf ich denn ziehen, dass tatsächlich die Grabgestaltung, der Grabstein, das Denkmal sich wirklich immer an der Personalität des Verstorbenen orientiert. Das waren jetzt so zwei sehr skurrile Beispiele, aber haben was mit dem Verstorbenen zu tun. Denn das wiederholt sich dann auch noch immer bei der Gestaltung der Trauerfeier. Also da kriege ich immer wieder die Vorschläge gemacht, nein, nehmen Sie dieses Zitat, mein Mann hat immer Rainer Maria Rilke zitiert. Oder diese Musik. Also sowohl die Grabsteine wie auch die Trauerfeier geben die Charakteristika der Person wieder, die da verstorben ist. Kann man das so als allgemeines Kriterium sagen?
Also ich glaube, wir sprechen von einem nach wie vor relativ kleinen Segment, was aber wächst. Zum Beispiel bei Urnen gibt es mittlerweile enorm viele verschiedene Geschichten bis hin zum Fußball und Ähnliches, wo sozusagen versucht wird, dann auf den Verstorbenen einzugehen.
Wo würden Sie sagen, Rüdiger Brunner, das mache ich nicht mit?
Das mit dem Fußball oder mit der Dornkartflasche? Also wenn der Witwe daran nicht so viel gelegen ist, würde ich das akzeptieren und wahrscheinlich was draus machen. Also dieses Symbol dann noch etwas höher ausdeuten, aber wo auch dann das Spirituelles und nicht nur Spirit herauskäme.
Das war das Forum im Inforadio aus dem Krematorium Berlin Baumschulenweg. Wir sprachen über den nötigen und den unnötigen, den möglichen und den unmöglichen Konsens in unserer Gesellschaft über das Totengedenken. Ich möchte diese Sendung widmen den Kulturjournalisten, Kollegen, die unlängst verstorben sind und denen ich anregende Gespräche verdanke. Wilfried Rott, Lorenz Tomerius und Dieter Kranz. Ich bedanke mich recht herzlich für die Diskussion bei Rüdiger Brunner, bei Antje Kahl, bei Thorsten Körner und bei Fabian Lenzen und natürlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.